Vor 2 Wochen hat Pierre eine Predigt gehalten. Doch. Nee, vielleicht 3 Wochen. Aber Pierre hat eine Predigt gehalten in der letzten Zeit. Ich meine, es waren 2 Wochen. Und da hat er über die Talente gesprochen. Ja, war sehr gut, habe ich gehört. Ja, von mehreren jetzt. 3 Kopfnicker habe ich schon. Ja, mindestens. Der 4., 5. Es war sehr gut. Und ich will darauf aufbauen. Talente 1, Talente 2, 3, 5, 8, 9, 10. Jeder hat die. Gott verteilt die, so wie er will. Und Pierre hat gesagt, Gott vergleicht deine Talente nicht mit den Talenten des anderen. Ja. Er hat auch gesagt, Gott achtet auf dein Herz. Auch das bejahe ich. Und Gott achtet auf Kleinigkeiten. So. Ich wiederhole nicht die Predigt, sondern du bist in deinem Alltag doch immer mal wieder gefangen, Christ zu sein. Du ringst und kämpfst und mühst dich ab und sagst, ich mache diese Talente und ich arbeite meine 5 Talente ab und ich will sie ja vermehren. Ich bringe sie nicht zur Bank oder ich bringe sie auch mal zur Bank, aber ich ringe sie mal ab. Das heißt, bei der Arbeit probiere ich geistlich zu sein. Wie macht man das denn jetzt? Neuer Job. Wie soll ich denn jetzt hier geistlich sein? Wie soll ich mit meiner Ehefrau geistlich sein? Oder meine Kinder? Oder wie sollen die Kinder mit mir geistlich sein? Kann ja aber auch so rum sein, ja? Wie geht das denn? Und irgendwann ist man dann so weit, weil man diese 30, 50, 60 Aufgaben im Leben hat und sagt, kein Bock mehr. Ich will nicht mehr. Was soll das Ganze denn? Und dann ist das ganze Herz voll und sagt, ich fluche, ich habe keine Lust mehr, was soll's? Und dann kommt der Bruder, ja, geh um und dann ist gut. Geht doch ganz einfach. Ich armer, elender Mensch, was soll ich da tun? Die Antwort, wie immer in solchen Fällen, ist in Christus und in deinem Herzen. Es gibt 3 Bereiche. Räum mal in deinem Herzen auf und schütze es. Sprüche 4,23. Gerne bekannt, gerne gesucht und vorgelesen. Mehr als alles, was man zu bewachen hat, behüte dein Herz. Denn von ihm hängt das Leben ab. Dein Herz ist das, was alles definiert, was sich definiert, deine Einstellungen, deine Emotionen, deine Gedanken, deine Gefühle, alles. Das sollst du behüten und bewachen. Wie gut sind wir da als Menschen? Gehen wir mal auf Kain und Abel. Kain hat es auch nicht geschafft. Kain hatte den Aufruf von Gott, du bist kurz davor zu sündigen, schütze dich, bewahre, vor deinem Haus ist Sünde. Konnte nicht damit umgehen und brachte seinen Bruder um. Und doch sagt Gott, behüte dein Herz. Weil abhängig davon, was du in deinem Herzen hast, wirst du tun. Und das gilt heutzutage auch noch. Wenn das nicht sortiert ist und nicht von Gott gereinigt ist, dann handelt man so. Das ist nun mal so. So funktionieren wir. Wenn wir nicht Stopp sagen, wenn wir nicht Nein sagen, wenn wir Römer 12, 21 nicht ernst nehmen. Was steht denn da drin? Römer 12, 21 sagt, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Der erste Teil dazu, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sagt klar, Mauer, Schutz, auch wenn du keine Mauer hast, einfach zu sagen, nein, ich will nicht so denken. Und das kann manchmal bedeuten, 10, 20, 30 Mal in deinem Kopf zu sagen, nein, ich will das nicht, das ist das, was ich tun will. Manchmal muss man darum ringen und kämpfen, damit man dieses Leid auf der Erde nicht in sich hineinlässt und trotzdem lieben kann. Weil das ist der zweite Teil der Stelle, die sagt, überwinde das Böse mit Gutem. Das heißt, die Antwort auf Böses, auf Leid und Schmerz ist Liebe. Gute Taten tun. So lange, bis sie überwunden ist. Also nie aufhören. Und dann sage ich, schön, jetzt habe ich das Herz aufgeräumt. Wo kommt denn jetzt das Gute her? Da hat mich Boris heute ermutigt. Er hat nämlich schon die Stelle gesagt, die ich heute lesen wollte. Psalm 119, 105. Psalm 119 wird immer ganz gerne als sehr gesetzlich beschrieben, weil David immer sagt, so hier, glaube an das Gesetz und das Gesetz ist meine Liebe und Freude, das kann manchmal auch ganz blöd klingen. Aber es hat viele Weisheitsdinge drin, weil es bespricht, was David genutzt hat, um auf Gottes Weg zu gehen. Psalm 119, 105 ist wie folgt: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn dein Herz also jetzt rein ist, geschützt und du hast die Sünde oder beziehungsweise die Gedanken, die dich überschwappen wollen, aus deinem Herzen gehalten, dann kann jetzt das Wort Gottes als Licht fungieren für dich. Als Licht, als herrliches Licht gegen diese Dunkelheit, die draußen ist. Die Satan hier draußen hat und dich niederringen will. Und jetzt kannst du sagen, ich habe das Licht, und wenn da drauf steht, es ist ein Licht auf meinem Weg, dann gibt es eine Richtung, wie die Straßenlaternen in Deutschland. Früher hat man Fackeln gehabt. Licht, damit man weiß, wo man hingeht. Eine Zielrichtung, eine Planung, wohin man geht. Und jetzt geht man und geht man und geht man. Wie soll ich denn gehen? Römer 12, 12. Es gibt da drei Bereiche. Römer 12, 12. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Leiden, beharrlich im Gebet. Seid fröhlich in der Hoffnung. Was ist das denn? Draußen ist es dunkel, da ist Schmerz, da ist Tod, da ist Krankheit, Trübsal. Und ich soll fröhlich sein? Fröhlich, weil ich eine Hoffnung habe. Die Hoffnung, die ich im Abendmahl erzählt habe, die Rettung deiner Seele, in Christus gerettet zu sein, neu zu sein und nicht das alte Mensch zu sein, sondern neu. Hoffnung auf Christus. Und darin kann ich fröhlich sein. Leiden ist trotzdem da. Belastung und Schmerz. Und dann zu sagen, lass uns die Frucht des Geistes in uns wachsen lassen, indem wir geduldig sind. Wir haben das Böse in seine Schranken gewiesen und sagen, wir lassen uns nicht überwinden. Wir sind geduldig und warten und reagieren nicht schnell auf das, was ist, sondern mit der Weise, Güte und Gott zu leben. Geduldig sein. Eine Charaktereigenschaft von Gott. Sonst wären wir alle nicht mehr da. Der hat viel Geduld, bis wir nämlich, er wartet so lange, bis alle Menschen gerettet sind, beziehungsweise die auserwählt sind. Dritter Teil ist, beharrlich im Gebet zu bleiben. Das heißt, meditierend oder besinnend auf Gott zu gehen, seinen Alltag zu gehen und sagen, bete jetzt einmal still, bete laut, je nachdem, wie die Situation ist. Wir haben noch zwei Tage, es gibt noch Plätze frei, 9. und 10.10. Wir haben Gebets- und Fastenzeit in der Gemeinde. Wer noch möchte, der muss nicht unbedingt fasten, aber man kann sagen, ich möchte einen Tag vor Gott beten und besinnlich wandeln. Geht gerade besonders gut, wenn man nicht so viel zu tun hat. Es haben nämlich einige die ersten Zeit gefastet und ich denke, man kann auch einfach nur sagen, ich bete und besinne bewusst mich vor Gott, für mich selbst, für die Gemeinde, für die Familiengruppe, für Freunde, Bekannte, all die zu beten. Bitte darum, auch dann für die Politiker zu beten, weil auch die Hilfe brauchen. Wenn das alles noch nicht reicht, was mache ich dann? Dann schaue ich mir mal die Jünger an und was Jesus zu den Jüngern gesagt hat. Damals, als sie noch zusammen waren, hatten die Jünger Angst vor den Aufgaben in der Welt, vor den geistlichen Taten, vor all das, was war. Einen kleinen Exkurs mache ich noch. Gestern hatte ich diese Predigt vor und es war ein deutliches Ringen und Kämpfen, bis es irgendwann rauskam und Geduld hat geholfen. Ich habe gewartet und gesagt, Geduld habe ich, ein paar Ideen hatte ich. Ich musste zugeben, den Titel habe ich geändert. Ich habe André was anderes geschrieben, als rausgekommen ist. Habe ich auch noch nicht gesagt, das ist das Ende. Aber Geduld und Beharren auf Gott warten hilft. Und jetzt nehme ich mal eine Stelle, die wir ganz gerne in einem speziellen Kontext lesen, Matthäus 28, 28, und ich suche bewusst nicht diesen Kontext. Ich habe das in der Konfirmationszeit mal gelernt. Da trat Jesus herzu und redet sie mit den Worten an: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Damit kann eine Predigt enden. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist Trost, das ist Zuversicht. Ich bin in Gott, Gott ist bei mir. Was will ich mehr? Wenn das am Ende im Herzen drin ist, wunderbar. Ich höre auf, es geht aber weiter. Der andere Teil ist, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Es gibt keine Gewalt, die größer ist als Christus. Jesus hat alle Gewalt. Und dann geht es um Menschen fischen, Jünger machen, taufen nach innen und nach außen. Ja, das ist auch sich gegenseitig ermutigen, gegenseitig inspirieren. Das ist Jünger halten. Ja, also ich soll uns gegenseitig sollen wir uns lehren. Gut, es gibt eine Stelle, die sagt, der Heilige Geist lehrt euch, deswegen braucht ihr euch nicht gegenseitig zu lehren. Aber ich denke, in dem Sinne ist es, bringt euch alles bei, erinnert euch alles daran, was Jesus den Jüngern erlehrt hat. Und das sollen wir haben, das Zentrum. Und das sollen wir lehren. Das ist, dieser Zwischenteil ist einfach nur Gemeindeleben. Definiert, das ist dein Leben mit Christus, dein tägliches Ringen. Und das ist schwierig manchmal, das ist frustrierend, das ist Leid, das ist Schmerz, aber das ist Gemeindeleben. Und Gott sagt, ich bin bei deinem täglichen Gemeindeleben dabei. Bis zum Zeitpunkt, wenn es zu Ende ist. Matthäus 18,20 kennt ihr auch. Denn wo zwei oder drei auf meinen Namen, in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, warum gibt es eine Ehe? Warum gibt es Mann und Frau? Da sind schon zwei, da ist Jesus dann der Dritte. Warum sollten Jünger zu zweit rausziehen? Ja, weil Jesus mit dabei war. Alleine ist nicht gut, sagen die Sprüche. Weil der Band reißt, zu zweit hält es fest und beim Dritten gibt es keine Trennung. Es ist gut, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Jesus ist mit ihm. Und auch da sagt dann noch Jesus weiter in Johannes 16,32, was ihm geholfen hat vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung, hat Jesus was zu seinen Jüngern gesagt in Johannes 32. Johannes 16, 32, also Johannes Kapitel 16, Vers 32. Wisset wohl, es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, dass ihr euch zerstreuen werdet. Ein jeder in das Seine und ihr mich alleine lassen werdet. Und doch bin ich alsdann nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus wusste, kurz bevor er das Gebet für Einheit gesprochen hat, es wird die Zeit kommen, wo meine 12 Apostel wegrennen. Und er dann alleine ist, am Kreuz. Und er sagt dann, ja, ich habe Zuversicht, denn ich bin nicht allein, weil der Vater bei mir ist. Und das sagt er jetzt nicht einfach so dahin, damit er selbst getröstet wird, sondern wir als Gemeinde, beziehungsweise die Jünger zuerst und dann wir als Gemeinde. Ihr dürft Frieden haben, sagt er zu den Jüngern. Ihr werdet Bedrängnis haben in der Welt. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das weiß er schon vor der Kreuzigung. Er hat die Welt besiegt. Das kann unser Trost sein, weil er die Welt überwunden hat. Und in anderen biblischen Stellen heißt es, wir sind Überwinder im Glauben. Paulus sagt das. Wir sind Überwinder. 1. Johannes 5, 1-4 geht weiter. Wir sind nicht nur Überwinder, sondern Kinder Gottes. 1. Johannes 5, 1-4. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Gottgesalbte ist, der ist aus Gott erzeugt. Und jeder, der seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott erzeugt ist, überwindet die Welt. Und dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Unser Glaube ist das Öl, das Schmieröl, das die beiden Dinge verbindet. Jesus und uns. Wir brauchen die Glaube, dass Jesus für uns gestorben ist. Sonst sind wir nicht von Gott erzeugt. Und die, die von Gott erzeugt sind, die diesen Glauben haben, überwinden die Welt. Das ist also unsere Zuversicht, unsere Verheißung, indem wir sagen, ich glaube, so kann ich die Welt überwinden. Das ist unsere Siegesmacht. Das ist dann die Zeit, wo wir uns Gedanken machen können in unserem Herz, wenn es so laut ist, wenn es mal still wird, zu sagen, nein, die Siegesmacht ist mein Glaube, dass Jesus mein Retter ist. Dass Jesus mich bewahrt, beschützt und behütet. Es braucht diesen Glauben. Es braucht den Glauben und den Siegelring in der Taufe. Letzte Stelle, 1. Petrus 1 bis 1. Petrus 1, 6. Das ist quasi die Zusammenfassung von all dem, was ich gesagt habe. 1, 6 und die fortfolgenden. Darüber jubelt ihr. Mögt ihr jetzt auch eine kurze Zeit, wenn es so sein muss, durch mancherlei Anfechtung in Trübsal versetzt sein. Dadurch soll sich ja die Echtheit eures Glaubens bewähren und wertvoller erfunden werden als Gott. Dadurch soll sich ja die Echtheit eures Glaubens bewähren und wertvoller erfunden werden als Gott. Das nochmal, ich fange nochmal von vorne an. Ich habe 1. Petrus 1, 6 mir geschrieben. Macht die halbwegs Sinn? 1, Vers 6. Ab 6 macht Sinn? Okay, gut. 6 und 7. Gut, ich hoffe, ich kann jetzt Gott und Gold auseinanderhalten. Darüber jubelt ihr. Mögt ihr jetzt auch eine kurze Zeit, wenn es so sein muss, durch mancherlei Anfechtung in Trübsal versetzt sein. Dadurch soll sich ja die Echtheit eures Glaubens bewähren und wertvoller erfunden werden als Gold, was vergänglich ist, aber durch Feuer in seiner Echtheit erprobt wird und sich euch zum Lobe, zur Ehre und zur Verherrlichung bei der Offenbarung Jesu Christi erweisen. Ihn habt ihr lieb, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und ihm jubelt ihr mit unaussprechlicher und verklärter Freude entgegen, weil ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, nämlich die Errettung eurer Seele. Es gibt eine Zeit, die wir hier auf Erden leben, die mit Anfechtung, Trübsal verbunden ist. Davon geht er aus, das weiß er. Hat Jesus selbst auch erlebt. Das ist ein Teil unseres christlichen Glaubens, während wir unsere Taten vermehren, während wir unsere Talente durch Taten vermehren. Durch diese Anfechtung, können wir lernen, dass unser Glaube gestärkt wird, erprobt wird, bewährt wird, reiner wird. Es ist so, als wenn Gold oder Silber, das schmutzig ist, das geborgen wird, gebrannt wird und dann kommt noch Silber raus. Oder Gold, richtiges Gold raus, reiner und immer reiner. So ist das auch mit dem Glauben. Kann immer reiner und freier sein. Deswegen ist es so wichtig, in Anfechtung mit Geduld zu leben, beharrlich im Gebet zu sein und auf die Hoffnung Christus sich zu bauen. Und wenn man diesen Glauben hat und diesen Glauben noch goldener bekommt, noch feiner, noch reiner, dann ist das, ich sag jetzt mal, deine Eintrittskarte in Himmelreich. Stimmt nicht ganz, weil die Taufe ist ja der Zuspruch, aber das tägliche Glauben ist das Beharren im Leben, zu sagen, hier, du warst treu, du warst gerecht. Und an einer anderen Stelle im Lukas sagt er, willkommen, mein, oder sagt er, mein treuer Knecht, du hast deine Arbeit getan. So konnte auch Paulus sagen, ich habe mein Werk in der kurzen Zeit auf der Erde erlebt und ich gehe jetzt hinfort. Er konnte mit einer Gewissheit gehen, weil sein Glaube goldener wurde, reiner wurde. Dieser Glaube hilft, ist sozusagen dein Ruhm, deine Ehre und offenbart Jesus Christus. Und jetzt könnt ihr jubeln. Jetzt können wir jubeln. Wenn wir rein sind im Glauben und sagen, wir haben den, halten fest, egal was für ein Krieg, egal was für ein Trübsal, was für eine Stresssituation, wenn wir dran festhalten, dem Bösen nicht geglaubt haben, sondern das Gute gelebt haben, dann können wir sagen, meine Seele ist gerettet. Ich habe nicht abgewichen. Ich bin nicht abgewichen. Ich habe das Endziel des Glaubens, die endgültige Reinheit erhalten. Ich habe meine Seele in Christus erretten dürfen. Wenn dir also das nächste Mal sowas passiert und du fragst, warum mache ich denn jetzt eigentlich aus 5 Talenten 10 oder aus 10 20 oder aus 1,5 3 oder warum bringe ich es auf die Bank, dann sei dir bewusst, dass du das tust, damit deine Seele errettet wird. Wenn es dir hilft und aus Ausrichtung sagst, du dienst der Gemeinde, weil du die Gemeinde liebst und das Gottes Auftrag ist, dann ist das gut. Ich musste sagen, gestern hat mir das geholfen, als ich gesagt habe, wegen meiner Errettung meiner Seele diene ich mit meinen Gaben und Fähigkeiten und mache meinen Auftrag und probiere in der Arbeit auch das umzusetzen, wie ich es hier umsetze, damit Gott verherrlicht wird. Zur Errettung deiner Seele. Eine Motivation. Was ist ein Motivationsgrund, warum wir leben als Christen? Errettung deiner Seele. Es mag nicht so ganz im vorderen Teil des Gehirnes sein und ganz so bewusst sein, aber es ist für die Errettung deiner Seele. Ja, warum reden wir denn mit anderen Menschen? Weil ihre Seelen errettet werden sollen. Das Ganze gilt auch für uns. In den ganzen Tüdelüt unserer Gemeinde und des ganzen Lebens sollte das nicht vergessen werden. Das Herz zu hüten, klar, das Böse zu dem Bösen zu widerstehen und das Licht hineinzupflanzen, damit das für alle anderen sichtbar ist. Titel der Predigt ist also dann: Wegen der Errettung meiner Seele bin ich Christ. Du kannst diesen Text unterschiedlich weiter modifizieren. Für mich ist es: Wegen der Rettung meiner Seele lebe ich mein christliches Leben. Amen.